SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wiechan an diesem Freitag. Und wir beginnen heute mit einem Blick auf ein schreckliches Ereignis auf Mallorca. Am Abend ist im bekannten Viertel Playa de Palma ein Restaurant eingestürzt. Nach bisherigem Stand sind dabei 4 Menschen ums Leben gekommen. Hans-Günther Kellner berichtet.
Die Behörden schließen nicht aus, dass sich angesichts der Schwerverletzten die Zahl der Toten noch erhöhen könnte. Zur Herkunft der Betroffenen machen die Behörden keine Angaben. Spanische Medien sprechen von einem Senegalesen, einer ausländischen Mitarbeiterin des Lokals und 2 Urlauberinnen. Den Berichten zufolge befand sich das Lokal im bekannten Urlaubsviertel Playa de Palma direkt am Strand. Ein Stockwerk über dem Restaurant habe sich eine Tanzfläche befunden. Dort habe um 20.30 Uhr unter völlig ungeklärten Umständen der Boden nachgegeben. Unter dem Druck sei schließlich auch der Boden des darunterliegenden Restaurants in den Keller gestürzt. Das Lokal sei gut besucht gewesen. Feuerwehr und Polizei versuchen nun, die Ursachen des Einsturzes zu klären.
Und wir schauen auf die europäische Politik. Griechenland und Polen fordern, dass die EU bei der Entwicklung einer gemeinsamen Luftabwehr stärker zusammenarbeitet. Das haben die Regierungschefs beider Länder Mitsotakis und Tusk in einem Brief an die EU-Kommission geschrieben. Darin steht, Europa werde so lange sicher sein, wie der Himmel über ihm sicher sei. Beide wollen sich auf dem nächsten Gipfeltreffen im Juni für ihren Vorschlag einsetzen. In Berlin hat die Polizei ein Gebäude der Humboldt-Universität geräumt, das von pro-palästinensischen Aktivisten besetzt worden war. Ihre Personalien wurden aufgenommen. Die Polizei prüft jetzt, ob gegen einzelne Personen Strafermittlungsverfahren eingeleitet werden. Aus Berlin berichtet Tim Korge.
Laut Polizei gab es im Gebäude verfassungswidrige Schmierereien und Sachbeschädigungen. Diese seien zum Teil im Netz dokumentiert worden. Rund 140 Personen haben die Beamten vom Campus geführt. Nicht alle freiwillig, manche mussten unter Zwang abgeführt werden. Dabei gab es auch kurzfristige Festnahmen. Die Hochschulleitung hatte die Besetzung bis Donnerstagabend 18 Uhr geduldet und vorher noch Gespräche mit Protestierenden geführt. Die Räumung sei dann nach Ablauf des Ultimatums von ganz oben veranlasst worden, sagte HU-Präsidentin von Blumenthal und verwies auf den regierenden Bürgermeister Wegner.
Ein AfD-Kandidat für die Wahl zum Trierer Stadtrat hatte nach Angaben der Partei in der Vergangenheit Kontakte zu der als rechtsextrem geltenden Gruppierung Revolte Rheinland. Das hat der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Trier, Michael Frisch, auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Die Einzelheiten von Philipp Reichert.
Fotos in Social-Media-Kanälen der Gruppe deuten darauf hin, dass der Mann an mindestens 2 Aktionen teilnahm, die der Gruppe zugerechnet werden können. Darauf ist ein Mann zu erkennen, der dem Trierer AfD-Kandidaten stark ähnelt. Der Trierer AfD-Kreisvorsitzende Frisch teilte auf SWR-Anfrage mit, der Kandidat habe erklärt, im vergangenen Jahr lose Kontakte zu Revolte Rheinland gehabt zu haben. Der Kandidat selbst bestätigte dem SWR, eine der beiden Aktionen besucht zu haben. Diese sei ihm jedoch nicht als reine Revolte Rheinland-Aktion bekannt. Zu der anderen Aktion äußerte er sich nicht. Gruppenmitglied sei er nicht gewesen. Die Gruppe Revolte Rheinland gilt als Nachfolger der rechtsextremen identitären Bewegung in Rheinland-Pfalz. Sie fällt seit Jahren mit provokanten Aktionen auf. Der hiesige Verfassungsschutz erwähnt die Gruppierung in seinem Bericht in der Rubrik Rechtsextremismus.
Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg will Ganztagesangebote ausbauen und plant mittelfristig an mehr als 150 Grundschulen in sozialen Brennpunkten den Ganztagesbetrieb. Bezogen auf alle Schulen sind solche Angebote in Baden-Württemberg seit 2016 zurückgegangen, wie aus der Antwort des Kultusministeriums auf eine SPD-Landtagsanfrage hervorgeht. Mehr dazu aus Stuttgart von Knut Bauer.
Knapp 2200 Ganztagesschulen gab es im Jahr 2016. 2023 waren es laut Kultusministerium noch 2000 Schulen mit Ganztagesbetrieb in Baden-Württemberg. Ein Rückgang um fast 10%, der deckungsgleich mit der Regierungszeit von Grünen und CDU verläuft. Auch wenn es an den Grundschulen in dieser Zeit einen leichten Anstieg von 570 auf 634 Ganztagesangebote gab, kommt von der Opposition scharfe Kritik. Es sei ein fatales Signal, dass die Zahl der Ganztagesschulen insgesamt abgenommen hat, so SPD-Schulexpertin Steinhülp-Joos gegenüber dem SWR. Die Landesregierung müsse dringend handeln, weil Ganztagesschulen ein entscheidender Faktor für mehr Bildungsgerechtigkeit seien.
Und wir schauen noch auf den Sport. Fußball-Zweitligist Düsseldorf hat einen großen Schritt in Richtung Bundesliga gemacht. Die Fortuna hat das Relegationshinspiel in Bochum mit 3:0 gewonnen. Trainer Daniel Thun will sich aber nicht zu früh freuen.
Wenn man 3:0 gewinnt im ersten Relegationsspiel, fühlt es sich gut an, aber es war auch erst der erste Teil. Wer diese Bochum-Mannschaft gesehen hat vor ein paar Wochen in Berlin, als diese Halbzeit 3:0 führt, wer sie gesehen hat gegen den FC Bayern München hier, das ist die letzte deutsche Mannschaft, die Bayern 04 Leverkusen geschlagen hat. Also über was wollen wir uns unterhalten? Also die kann deutlich mehr. Ich glaube, da ist Respekt und Demut definitiv angebracht als Euphorie und Überheblichkeit.
Das Rückspiel findet am Montag in Düsseldorf statt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh ist es oft regnerisch, teilweise besteht sogar noch Überflutungsgefahr. Im Tagesverlauf wird es aber etwas trockener. Einzelne Schauer und Gewitter sind möglich. Hier und da kann sich auch mal kurz die Sonne zeigen. Die Höchstwerte am Nachmittag zwischen 14 Grad im Schwarzwald und 20 Grad in Rheinhessen.
SWR aktuell Service.
Es ist weltweit eine der häufigsten Infektionskrankheiten der Atemwege, Keuchhusten. In diesem Jahr sind die Fallzahlen in Deutschland besonders hoch. Bis Mitte Mai wurden dem Robert-Koch-Institut rund 4.500 Fälle gemeldet. 2023 waren es im gleichen Zeitraum nur etwa 1.500. Auch im Rest von Europa sind die Zahlen in den letzten Monaten stark angestiegen. Darüber habe ich mit dem Arzt und Journalisten Lothar Zimmermann gesprochen. Gibt es denn eine Erklärung dafür, dass wir in diesem Jahr so viele Keuchhustenfälle haben?
Also die Keuchhustenfälle, die nehmen immer mal wieder zu und mal wieder ab. Das ist eigentlich ganz normal, dass das so wellenförmig vor sich geht. Aber wir haben natürlich einen gewissen Nachholeffekt nach Corona. In Corona-Zeiten haben wir ja uns alle und auch die Kinder sehr, sehr stark geschützt. Dementsprechend sind da wenig Infektionskrankheiten aufgetreten. Und eines muss man noch bemerken, dass heute zunehmend auch immer wieder Erwachsene erkranken an Keuchhusten. Das liegt einfach daran, dass deren Impfschutz oder deren Immunschutz auch zurückgegangen ist.
Gerade bei diesem wechselhaften Wetter, das wir aktuell haben, da hüstelt ja der ein oder andere dann doch mal. Wie kann ich denn wissen, ob ich Keuchhusten habe oder einfach einen ganz normalen Husten?
Das Bakterium, was sich ja im Nasenrachensekret befindet, das wird nachgewiesen und das wird tatsächlich mit einem Stäbchen gemacht. Das kennen wir ja schon vom Corona-Test. Und das Wichtige ist ja auch zu wissen, dass die Infektionsgefahr schon etwas vor dem Ausbruch des Keuchhustens und darüber hinaus anhält. Also das heißt, auch wenn ich noch nicht vor mich fröhlich hinhuste oder weniger fröhlich hinhuste, kann ich schon infektiös sein.
Nun macht man sich ja immer Gedanken darüber, wie gefährlich ist so eine Erkrankung, wie gefährlich ist konkret Keuchhusten?
Also Keuchhusten ist sehr ansteckend und ist besonders gefährlich für Säuglinge, die noch keinen richtigen Immunschutz haben und deren Lunge auch noch nicht so gut ausgeprägt ist und deren Atemwege und auch für ältere Menschen, wo der Immunschutz generell schlecht ist. Also Menschen im höheren Alter bilden ja weniger gut Abwehrkräfte und die Abwehrkräfte, die wir im Laufe eines Lebens uns zugelegt haben gegen Infektionskrankheiten, die bauen sich auch leider ab.
Es gibt ja auch eine Keuchhustenimpfung, die Babys und Kinder normalerweise im Rahmen der normalen Schutzimpfungen bekommen. Bietet diese Impfung nicht ausreichend Schutz?
Doch, die bietet ausreichend Schutz für einige Jahre. Also wir haben ja eine neue Impfung, die mit Teilen des Bakteriums letztendlich geschieht und nicht mehr wie früher mit dem ganzen Erreger. Die war weniger gut verträglich. Die neue Impfung ist viel besser verträglich. Das scheint sich aber herauszukristallisieren, dass dieser Impfschutz nicht ganz so lange anhält. Das heißt, man muss immer wieder nachimpfen. Und dann muss man natürlich berücksichtigen, dass Säuglinge ja 3 Impfungen brauchen, um diesen Impfschutz aufzubauen. Deswegen bin ich nicht von vornherein schon mal geschützt. Und für uns Erwachsene gilt, wir sollen ja auch Kinderlähmung und Tetanus immer wieder auffrischen. Und da gibt es eine Kombination Impfung mit Keuchhusten. Und mir selbst war das auch nicht bewusst, dass ich eine Keuchhustenimpfung aufgefrischt habe, bis mich mein Neffe, der Nachwuchs bekam, fragte, hast du denn eine Keuchhustenimpfung und wann war die denn? Und dann habe ich im Impfbuch nachgeguckt, dass die tatsächlich kombiniert war mit meiner letzten Tetanus-Auffrischung. Also da sollte man immer wieder dranbleiben, weil das vergessen wir tatsächlich häufig. Und 10 Jahre klingen immer so lang, gehen aber dann doch sehr schnell vorbei.
Sagt der Arzt und Journalist Lothar Zimmermann.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Finanzminister Lindner trifft sich ab heute mit seinen Amtskollegen der G7-Staaten im italienischen Stresa. Unter anderem geht es um weitere Hilfe für die Ukraine. Ein Vorschlag der USA stößt in Deutschland auf Zurückhaltung. Aus Stresa berichtet Lissy Kaufmann.
Wie kann der Ukraine künftig weiter geholfen werden? Es ist eine der zentralen Fragen beim Treffen der G7-Finanzminister im italienischen Stresa. Dabei helfen sollen die eingefrorenen russischen Vermögen. Die EU-Staaten haben sich bereits geeinigt, die Zinsen daraus bereitzustellen. Die USA könnten sich ein ehrgeizigeres Vorgehen vorstellen, etwa die Zinsen als Sicherheit für höhere Kredite zu nutzen oder das eingefrorene russische Vermögen direkt als Hilfe bereitzustellen. Letzteres steht für die Bundesregierung nicht zur Debatte. Finanzminister Lindner hat nach seiner Ankunft in Stresa gesagt, man prüfe weitere Vorschläge, sei aber zufrieden mit dem, was man bisher schon erreicht habe. Mit einer Entscheidung an diesem Wochenende rechnet er nicht. Ein weiteres Thema in Stresa dürfte die Handelspolitik mit China sein. Kritiker werfen dem Land vor, den Markt mit subventionierten Produkten zu überschwemmen. Die USA haben deshalb bereits hohe Strafzölle angekündigt. Die EU prüft ähnliche Schritte. Kritiker warnen vor einem Handelskrieg.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach berät heute mit Fachleuten über den Schutz vor Gesundheitsschäden durch mögliche Hitzewellen in diesem Sommer. Ärzte, Vertreter aus der Pflege sowie von Ländern und Kommunen werden dazu in Berlin erwartet. Katrin Schierwagen.
Lauterbach hatte bereits im vergangenen Jahr einen ersten nationalen Hitzeschutzplan vorgelegt. Da ging es vor allem darum, die Bürger bei extremen Temperaturen besser zu informieren und zu warnen. Besonders gefährdet Ältere, Kranke und Kinder. Das Problem, viele der geplanten Maßnahmen stecken noch in der Planungsphase fest und bundesweit geltende Standards für den Hitzeschutz im öffentlichen Raum gibt es bislang nicht. Dabei gab es laut dem Robert-Koch-Institut im vergangenen Jahr etwa 3.200 Hitzetote in Deutschland. Diese Zahl muss nach dem Willen des Gesundheitsministers gesenkt werden. Deshalb soll jetzt mit neuen Schutzmaßnahmen nachgesteuert werden.
Die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakow wird heute Abend mit dem Hambacher Freiheitspreis ausgezeichnet. Wegen ihres besonderen Engagements für die Demokratie und Mut zur Freiheit, heißt es von der Stadt Neustadt an der Weinstraße. Scherbakowa gilt als Sprachrohr der Freiheitsbewegung in Russland. Der Preis wird zum zweiten Mal verliehen. Der erste ging an den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Der hält heute Abend die Festrede im Hambacher Schloss.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute beginnt in Berlin das große Demokratiefest. 3 Tage feiern, 2 Anlässe. Und zwar 75 Jahre Grundgesetz und 35 Jahre Mauerfall. Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems findet, so ein Fest könnte man durchaus häufiger feiern.
Wir lernen in diesen Tagen, was man so alles feiern kann. Klar, eine Hochzeit feiern geht immer. Geburtstage kann auch jeder. Aber die Demokratie feiern? Das ist neu. Ich finde, das kann man auch direkt zu einem echten Feiertag machen. Und der dürfte dann auch, ganz wie in Amerika oder England, gerne direkt ans Wochenende gepflanzt werden. Muss ja nicht so starr auf den echten Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai genagelt werden. Wer jetzt, wie Justizminister Buschmann sagt, Sekunde mal, wir haben schon viel zu viele Feiertage, dem würde ich gerne antworten, fein, dann tauschen wir halt Frohen Leichnam dafür ein. Der wäre kommende Woche dran und vielleicht liegt es daran, dass ich kein Katholik bin. Aber bin ich wirklich der Einzige, der mit Frohen Leichnam nicht viel anfangen kann? Wikipedia hilft ja immer gerne aus, aber auch da werde ich nicht schlauer. Da steht, dass mit Frohen Leichnam die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Klingelt da was? Nein? Vielleicht sonst in der liturgischen Bezeichnung? Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi? Auch nicht? Naja, dann tauschen wir doch einfach und feiern etwas, das uns alle was angeht. Politische Feiertage sind eh in der Unterzahl. Und gerade wenn wir uns darüber unterhalten, wie unpolitisch und undemokratisch alle werden, wäre ein bundesweiter Feiertag des Grundgesetzes sicherlich eine feine Sache.
Die Meinung von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.